House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo. Willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Wieder mit einem Gast und wir freuen uns wahnsinnig, den Lektor at Home begrüßen zu können, Jürgen Hotz. Hallo.
Hallo aus Heidelberg.
Wunderbar. Genau, das macht ja quasi schon die Spannung auf, denn du bist Lektor im Campus Verlag, der in Frankfurt am Main sitzt, hast aber in Heidelberg und in Freiburg studiert, wenn ich das richtig sehe, und bist in Ulm geboren. Ein baden-württembergisches Potpourri. Sehr schön. Genau, du bist jetzt Lektor im Campus Verlag für das Wissenschaftsprogramm für die Bereiche Geschichte und Politik oder den Großbereich. Du warst unter anderem vorher Projektmanager im Verlagsbereich Kinder- und Jugendbuch, was natürlich sehr spannend noch wird. Und vorher, und das werden wir auch einbinden, warst du bei Brockhaus im Printbereich. Brockhaus Print ist für mich sehr schwierig auszusprechen, B&P. Hast eben vorher studiert, nämlich mittlere und neuere Geschichte, politische Wissenschaft und europäische Kunstgeschichte, auch sehr schön, und hast relativ viele und auch sehr spannende Schwerpunkte, nämlich europäische Geschichte des 12. bis 15. Jahrhunderts und dann wieder des 19. und 20. Jahrhunderts und arbeitest nebenbei, neben deiner Tätigkeit als Lektor, unter anderem bei historischen Ausstellungen mit, was auch sehr spannend ist, und interessierst dich, das ist auch sehr passend, für die Bereiche Geschichte, Politik, Zeitgeschehen, Literatur, dabei die Übersetzung von Gedichten in die deutsche Sprache, was ich unglaublich anstrengend und auch sehr herausfordernd finde. Und zeichnest unter anderem nebenbei, wie man auf Twitter sehen kann. Und machst das auch, glaube ich, in Ausstellungen. Ich glaube, es gibt auch Einzelausstellungen.
Ja, das sind kleinere Ausstellungen. Ich habe 3-4 verschiedene Themenbereiche. Fußball, Zahnarzt, Kirche, die ich hauptsächlich abdecke. Und wenn man 40, 50 Blätter zu Zahnarztgeschehen in seiner Schublade hat, ist es naheliegend, in Zahnarztpraxen oder ähnlichen Verbünden mal das auszustellen. Und dafür mache ich auch Frühstücksbrettchen, Postkarten, Kaffeetassen mit dem Deko. Ich bedrucke Textilien, also T-Shirts zum Beispiel, und ich habe mal einen Satz Tapferkeitsmedaillen für Kinder, die in einer Zahnarztpraxis behandelt werden, gemacht. Also das waren Tiere mit großen Mäulern, die ihr Maul gerade aufreißen. Also ein Hai, ein Flusspferd oder ein Löwe.
Ach, wie schön.
Wie man mir dann gesagt hat, kamen die Tapferkeitsmedaillen auch bei Erwachsenen.
Ich werde das auch meiner Zahnärztin vorschlagen. Kommen wir zur Einstiegsfrage, die für unseren Podcast ja relativ naheliegend ist. Wieso das Studium der Geschichte, und jetzt dann klammern wir kurz die Kunstgeschichte und die Politikwissenschaft dann frech aus.
Ja, das kann man machen. Konzentrieren wir uns auf Geschichte. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Also klar hatte ich von Kindesbeinen an, seit ich lesen kann, mehrere Themenfelder, die mich als Mensch berührt haben. Da war die Geschichte dabei, das waren aber auch die Tiere, also Link zu den Tapferkeitsmedaillen. Das heißt, ich habe tatsächlich am Ende des Gymnasiums in Neu-Ulm geschwankt, ob ich jetzt eine Gesellschaftswissenschaft studieren soll, also Geschichte oder irgendwie was anderes, vielleicht auch eine Sprache. Ich hatte Latein- und Biologie-Leistungskurs, oder ob ich vielleicht eine Naturwissenschaft studieren soll, also Biologie, Biochemie, nicht Physik, nicht Chemie pur. Ja, und dann gab es Beratungen im Arbeitsamt mit Tests, und es kam mal ein Berater des Arbeitsamts in der 12., 13. Klasse zu uns. Ich war mal an der Uni Ulm bei einem Schnuppertag für potenzielle Studentinnen und Studenten. Und da kam mir die Naturwissenschaft sehr kalt vor, also diese Laborszenen. Und mein Zugang, glaube ich, schon als junger Leser waren die Geschichten. Mein Ansatz, Geschichte zu betreiben, war von Anfang an ein sehr weiter. Als ich begonnen habe, 1985, 86 im Wintersemester in Heidelberg, später bin ich ja dann nach Freiburg gewechselt, da war das Studium thematisch ganz anders gegliedert als heute. Das war überwiegend die klassische politische Geschichte, die Staufer, Friedrich der Große, das 19. und 20. Jahrhundert ohne Globalgeschichte, ohne Geschlechtergeschichte, mit ersten Ansätzen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die damals so runtergetröpfelt waren. Und für mich war mit meinem eher kulturellen Zugang, also über die Geschichten und über das Erzählen, das war für mich, glaube ich, ein wesentlicher Ansatz, sodass ich über das erste Buch, was mich so bislang auch als Lebensbegleiter durch die Jahrzehnte geführt hat, nämlich die Odyssee von Homer, da bin ich wahrscheinlich auch bei der Geschichte irgendwie gelandet. Auch wenn das natürlich die ganz klassischen erfundenen Geschichten sind mit historischen Kernen und Märchen. Aber klar, das Abenteuer und die Spannung. Und das hat mich dann, glaube ich, reingezogen. Und die Entscheidung fiel dann ziemlich 50-50, relativ kurz, bevor es losging, als ich in der Bundeswehrzeit mich dann entscheiden musste, wo und was zugunsten dieser Dreierkombination. Es hätte aber auch um was anderes sein können.
Das ist interessant, weil bisher hatten wir niemand von unseren Gästen, die oder der gesagt hat, ja, ich wusste schon immer, ich will Geschichte machen, sondern es war immer so entweder eben eine kurzfristige Entscheidung oder zuerst was anderes gemacht und Geschichte nebenbei und dann gemerkt, Geschichte ist doch toll, ich möchte nur Geschichte machen, aber es gab noch, also wir haben noch niemand gehabt, der gesagt hat, ja, direkt.
Ich bin auch der erste Student bei uns in der Familie, der an einer richtigen Universität ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert. Für mich war das ein ganz weißes Blatt. Ja, es gab einen Cousin, der hat schon Theologie studiert. Also der hat mir dann mal gesagt, was ein Proseminar ist. Aber ich dachte, ja, ich fange einfach mal an. Natürlich hat man, wenn man solche Fächer studiert und sich dafür auch dann bewusst entscheidet, natürlich nicht vor 5 Jahre später beim Brockhaus Verlag als Lektor zu landen, sondern da war klar, ich muss nebenher mir durch Praktika, durch bestimmte andere Dinge, sei es Zeitung, sei es Archiv, sei es Museum, sei es Bibliothek, das habe ich ja dann auch alles gemacht, mir ein bisschen Expertise aneignen und gleichzeitig auch mal gucken, welches Feld gefällt mir denn vielleicht besser als das andere? Und wenn ich tatsächlich einen Abschluss schaffe, auch das war für mich im ersten oder zweiten Semester erstmal offen, das intellektuell packe, da hatte ich keine Zweifel. Aber dass man eben so einen Weg gehen kann, also diese Offenheit im Studium, die hatte ich eigentlich vom ersten Tag an und die habe ich dann eben immer versucht zu modulieren durch das Begleitprogramm. Und das Begleitprogramm ist ja bis heute geblieben, weil das, was ich in meiner Teilzeit am freien Freitag mache, das sind die Sachen, Rätsel, Stadtführungen, Zeichnen, Kinderunterrichten, die ich auch als Student nebenher gemacht habe, allein deshalb, um mir ein paar Mark zusätzlich zu verdienen.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du viel ausprobiert hast durch Praktika und so. Wie bist du denn dann Lektor geworden und vielleicht auch warum?
Also Lektor bin ich letztlich durch einen Zufall geworden. Durch die Gunst des Augenblicks. Manche sagen Glück, manche sagen der liebe Gott. Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls, als es dann ernst wurde und das Ende des Studiums tatsächlich nahte, das war so im 10. Semester ungefähr und die Magisterarbeit anstand, versucht meine Pläne für die Zukunft nach dem Tag X zu konkretisieren. Also wie viele hat sich dann natürlich die Frage gestellt, schließe ich an den Master, damals noch Magister Artium, die Promotion an, gibt es da Themenfelder, da überlegt man ein bisschen, fragt mal Leute, hätten sie nicht Interesse? Und da hatte ich auch 2, 3 Gebiete, auch jemanden, der gesagt hat, ja, das könnte in Frage kommen. Und ich bin aber jemand, der sich dann immer relativ kurz, aber intensiv befragt, möchtest du das wirklich so machen? Und für mich stand die Promotion und die weiteren akademischen Weihen nicht weit oben, sondern ich wollte eigentlich lieber das, was ich dann gelernt hatte und kannte, umsetzen. Genau den Feldern, die ich beschrieben hatte, da war Verlag noch nicht dabei. Und ich habe dann in der Zeit, war das, glaube ich, irgendwann mal ein Jahr, bevor dann der Abschluss da war, eine Annonce des Harenberg Verlages gefunden in Dortmund, der geschrieben hat, dass 3, 4, 5 Historikerinnen, Historiker gesucht werden und man sich bewerben könne. als Volontär, Volontärin. Und das habe ich mal gemacht, aber vorab. Ich habe dann geschrieben, ich habe noch kein Zeugnis. Hätten Sie aber trotzdem Interesse an einer Bewerbung dann nächstes Jahr, falls Sie wieder jemanden suchen? Und da kam ein sehr netter Brief zurück. Ja, schön, da haben wir tatsächlich ja schon mal die Verbindung. Schicken Sie mir was im Mai. Und dann dachte ich, ach, wenn das so ist, dann probiere ich das bei anderen Verlagen auch. Und habe so zwischen 60 und 80 Blindbewerbungen verschickt. Das heißt, ohne Zeugnis, sondern hat ja ein Zwischenzeugnis damals gehabt mit einem kurzen Lebenslauf. Und zwei Verlage, Dumont in Köln und das Bibliographische Institut für die Marken Brockhaus, Meyer, Duden, ein paar andere damals zuständig, hatte dann tatsächlich Interesse an mir. Und ich war dann zu mehreren Vorstellungsgesprächen eingeladen und hatte dann am Tag, bevor meine erste Prüfung zum Magisterabschluss war, tatsächlich eine mündliche Zusage, dass ich sofort anfangen könne als Lektor damals in der Brockhaus-Redaktion. Man muss dazu wissen, da gab es einen gewissen Aufbau nach einer jahrelangen Ebbe im Lexikonmarkt, war damals gerade die sogenannte Wiedervereinigung und Menschen in den neuen Bundesländern hatten durch den 1:1-Umtauschkurs zum einen ordentlich was auf dem Bankkonto, zum anderen wollten die sich anschlussfähig machen an das sogenannte Westwissen und haben dann in größerem Stil, als das davor üblich war, die 24-bändige Brockhaus-Enzyklopädie gekauft. Und weil der Verlag versprochen hatte, jedes Vierteljahr erscheint ein Band, etc. etc., ist man da ein bisschen ins Hintertreffen geraten und hat 2, 3, 4 jüngere Kolleginnen und Kollegen binnen eines Jahres, innerhalb von 1,5 Jahren eingestellt. Und einer dieser Menschen war ich. Also es sitzt einer der letzten lebenden Lexikografen vor dem Mikrofon. Und das war natürlich dann ein Training, auch später für Sachbuch oder das, was ich heute als Wissenschaftslektor mache. Da hat man eigentlich dann vom ersten Tag an, von der Pike auf, alles gelernt.
Das ist spannend. Auch einfach so als Nebeninfo, falls jemand zu den 1990er Jahren und Demokratiebewegungen forscht, scheint mir das eine Info zu sein, die man irgendwie sicherlich argumentativ einbauen kann. Ach, dieser Podcast wirft so viel ab, man kann es kaum vorstellen. Also das ist ein Weg, in ein Berufsfeld zu kommen, den ich für mich persönlich auch gerne hätte, weil es so meandernd ist und nicht dieses Telos im Endeffekt drin hat. Ich wollte schon als kleines Kind Lektor werden und das war schon immer klar und ich habe Bücher im Freundeskreis verlegt. Aber wie ist denn das Berufsfeld heute oder dieser Berufseinstieg heute? Könnten Senta und ich beispielsweise auch jetzt 80 Bewerbungen, okay, Senta vielleicht gerade nicht, die schaut so, 80 Bewerbungen rausschicken und wir würden dann unter Umständen Lektor, Lektorin?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also die Chancen sind gering. Durch Unterschiedliches, durch Umbrüche, weil es natürlich viele Bewerbungen für relativ wenige Stellen gibt. Aber theoretisch, glaube ich, wäre dieser Weg heute noch möglich. Wenn ich noch cleverer gewesen wäre, dann hätte ich mit meinen Unterlagen die Frankfurter Buchmesse besucht und hätte die verteilt, so als kleinen Tipp, und hätte mich dort angepriesen als Historiker, Politikwissenschaftler, Kunsthistoriker, der ich dann war. So bin ich dann auch an manche Nebenjobs gekommen. Also Begegnungen beim Bürgerfest der Stadt Heidelberg haben dazu geführt, dass ich dann mal im Programm der Kinderakademie ein Jahr lang nachmittags Grundschüler in Geschichte unterrichtet habe. Das heißt, das, was du als Meandern bezeichnet hast, das trifft mich, glaube ich, mit der eigenen Biografie schon immer mal wieder, auch an entscheidenden Stellen, auch nachher beim Übergang zum Campus Verlag. Da bin ich ja jetzt seit Januar 2013, aber auch bei den anderen Aktivitäten. Und ich habe ja auch im Lebenslauf stehen, dass ich im Sportbereich interessiert bin und auch im Bereich Fußball Personen kenne, die Trainer beraten, damit die Trainer besser sind, damit die Mannschaften nachher besser sind. Und so hatte ich auch schon Kontakt mit Joachim Löw, Jürgen Klinsmann, Hansi Flick, Ralf Rangnick, anderen bekannten Namen. Und wenn man sich die anguckt, das ist ja auch meandernd. Das klingt jetzt alles so ein bisschen ungeplant. Und natürlich ist da nicht nur der Zufall und das Glück maßgeblich, sondern auch das Engagement und die Initiative und die Art und Weise, wie man dranbleibt. Also ich hatte dann nach dem ersten Vorstellungsgespräch bei Brockhaus eine Zeit lang mal nichts mehr gehört, obwohl mir das anders gesagt wurde. Und da muss man natürlich am Ball bleiben. Und dann habe ich halt mit ganz interessanten Zeilen mich wieder beworben. Und das war dann, glaube ich, tatsächlich das Eintrittstor, der Schlüssel, der das Tor weiter aufgesperrt hat als mein Zeugnis, das ich ja noch gar nicht hatte. Also der Personalchef hatte damals zu mir gesagt, sie werden ja sowieso mit sehr gut abschließen. Da habe ich mich innerlich bedankt, weil ich war jetzt nicht so sicher. Aber ja, ihm war jetzt, ob gut oder sehr gut oder vielleicht auch noch knapp gut, gar nicht so wichtig. Er hatte an mir als Mensch oder als Gesprächspartner irgendetwas erkannt, in mir irgendetwas gesehen, von dem er dachte, das kann man als Lektor gut gebrauchen.
Was sind denn die Tätigkeitsfelder eines Lektor oder Lektorin? Also du warst ja auch jetzt, wie wir schon gehört haben, in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Brockhaus, Print, Kinder- und Jugendbereich oder jetzt eben Wissenschaft und Politik bei Campus. Genau, was sind denn so die Tätigkeitsfelder und vielleicht auch, wie unterscheiden die sich innerhalb dieser Bereiche, wo du unterwegs warst?
Also die sind tatsächlich bei den verschiedenen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, ein bisschen unterschiedlich, aber auch jeweils sehr speziell. Also beim Lexikon war es so, dass die Redaktion, das waren damals 40 Personen, tatsächlich zusammen mit der Unterstützung von über 1000 Autorinnen und Autoren die Texte geschrieben hat. Das heißt, wenn Autor X nicht rechtzeitig den Eintrag Flick, Hans Dieter geschickt hat, dann war ich in der Pflicht, den Artikel selbst zu verfassen, mit nach Recherche. Das heißt, da war es eigentlich eher so eine Redakteurstätigkeit, ein bisschen vielleicht wie Zeitung, nur auf einem anderen Niveau. In dem Jugendbuch, da hatte man es zum einen eher mit einem anderen Typ von Autorinnen und Autoren zu tun, eher so etwas romantisch veranlagte Menschen, nicht so sehr intellektuell. Und da war es eher die Aufgabe, Produkte zu entwickeln, Konkurrenz zu beobachten, sich Bücher zu überlegen, die es noch nicht gibt. Also ich hatte mal zwei Exposés geschrieben für ein Buch über Tiere, aber nicht über Tiere in einem Tierlexikon, was ich dann später doch genauso gemacht habe. Also nichts Klassisches, sondern meine Idee war, Tiere zu beschreiben, die in der Stadt leben und die einem Kind, was 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist, tatsächlich täglich begegnen. Ja. Eine Stubenfliege oder eine Maus oder eine Katze oder ein Hund oder ein Marienkäfer. Dann endete die Zeit im Kinder- und Jugendbuch dadurch unter anderem, dass Wikipedia, Google und Co. dem klassischen Lexikon, Nachschlagewerke, Geschäft, wir hatten das Wörterbuch, das Lexikon, den Atlas, den Garaus gemacht hatten. Das heißt, der Verlag, Bibliographisches Institut mit den Marken, Brockhaus wurde vorab auch verkauft an einen anderen Verlag, hat dann versucht, Paroli zu bieten und eigene Plattformen zu entwickeln, praktisch eine Anti-Wikipedia, die aber redaktionell gestützt war. Das konnte dann aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Der Verlag hat sich verkleinert. Am Schluss blieben noch von den stärksten Zeiten ungefähr 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 200 übrig. Und da sollte dann eine kleinere Gruppe nach Berlin verlegt werden. Ich wollte aber nicht mit nach Berlin und habe dann eben mich umgeguckt. Und tatsächlich, wie beim Einstieg in das Verlagswesen, hatte ich dann wieder eine Gunst der Stunde am Schopf ergriffen. Es war in der Branchenpresse im Börsenblatt eine Annonce des Campus Verlags, dass da in Teilzeit, ich hatte auch damals schon Teilzeit gearbeitet, ein Lektor für die Geschichtswissenschaft gesucht werde. Und daraufhin habe ich mich dann beworben und tatsächlich wurde ich dann genommen und die Wahl fiel im November, war es, glaube ich, auf mich. Und ich habe dann Mitte Januar 2013 beim Campus Verlag begonnen, als Wissenschaftslektor zu arbeiten, hauptsächlich für den Bereich Geschichte, aber auch ein bisschen Politikwissenschaft und Sozialwissenschaft. Und da unterscheidet sich von den eben beschriebenen Bereichen die Arbeit ein Stück weit, weil ich jetzt deutlich mehr Titel zu betreuen habe. Also wir machen im Wissenschaftsbereich ungefähr 100 bis 110 Bücher plus E-Books in jedem Jahr. Und die Bücher werden natürlich a priori von den Autorinnen und Autoren verfasst. Die sind dann auch mit dem Manuskript weitgehend abgeschlossen, wenn die sich bei uns melden, weil da handelt es sich in der Regel um Dissertationen, um Habilitationen, um Tagungsbände und in einem kleineren Ausschnitt auch für Bücher, die man dann tatsächlich in größerem Stil an eine breitere Zielgruppe, ich grüße Malte Thiessen, in den Buchhandel bringen kann und möchte. Aber ich habe es jetzt natürlich mit kleinsten Auflagen von exzellenten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun, deren Bände auch in wissenschaftlichen Reihen erscheinen. Das heißt, ich betreue dann nicht nur die einzelnen Bände, sondern auch die Reihen, habe dann Herausgebersitzungen, im Moment alles mit Zoom, aber vor Corona war das tatsächlich noch durch sich gegenseitig besuchen zu tun. Das heißt, jetzt ist meine Aufgabe keine eigene Schreibende mehr. Also natürlich gucke ich immer die Texte durch, mache Prüfungen, lese stichprobenartig. Wenn mir ein Manuskript angeboten wird, gucke ich dann natürlich auch intensiv rein, ob das zum Programm passt. Die Auswahl machen dann oft aber die Herausgeberinnen und Herausgeber. Und mein Job ist eigentlich eher eine moderierende, kommunizierende. Das heißt, anders als man sich das vielleicht draußen so vorstellt, ein Lektor kommt von Legere lesen, die lesen sich den ganzen Tag, aber hauptsächlich E-Mails und andere Papers, nicht so sehr die Manuskripte, die dann in Ich steuere zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, das sind im Wissenschaftsprogramm 3-4 Personen, dazu gehören aber auch noch die Herstellerinnen und Hersteller, die die Bücher nachher drucken, die das Papier einkaufen, die die Druckfahne zusammen mit uns im Lektorat und den Autorinnen und Autoren machen, der Werbeabteilung, der Marketing, der Presse. Das ist eigentlich ein ständiger Fluss von Informationen, die ich makeln muss im Rahmen eines größeren Gebildes. Also das Flöhe hüten, das ist dann die große Herausforderung. Und jeder bis zum Tag X alles abzuverlangen und einzuholen, was nötig ist, damit nachher das bestmögliche Buch erscheinen soll. Aber natürlich bin ich auch im Bereich der Cover-Erstellung, da kommt mir dann meine kunsthistorische Kenntnis und die Bildmächtigkeit auch des Cartoonisten oder der professionell deformierte Blick, das kommt mir da alles, glaube ich, schon zugute. Weitere Tätigkeitsfelder sind, ich bin natürlich auch immer mal wieder auf Reisen, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Das heißt, Reisetätigkeit kommt dazu. Aber ich bin natürlich auch viel im Bereich Marketing im Einsatz. Jetzt läuft gerade die Vorschauerstellung. Das heißt, diese 100 Bücher verteilen sich auf 2,5 Jahre. Und ich habe im Schnitt immer so 20 Titel und brauche dann zum Termin, den mir die Werbung nennt, 20 Cover, 20 Vorschautexte, 20 Seiten, Umfangsangaben. Oder ich bin bei uns beim Campus Verlag auch die Schnittstelle zur Bundeszentrale für politische Bildung oder zu den Landeszentralen für politische Bildung.
Ah, interessant. Okay, sehr vielseitig also auf jeden Fall. Also als Malte Thiessen bei uns ja im Podcast war, hat er gesagt, dass du auf ihn zugekommen bist wegen dem Buch. Wie läuft denn dieser Prozess normalerweise ab? Also du hattest vorher gesagt, viel Dissertation oder Habilitation, wo die Manuskripte ja dann schon fertig sind. Aber wann gehst du auf Leute zu und fragst, ob sie Lust haben, irgendwie ein Buch zu schreiben oder so?
Vielleicht 5 bis 6 Fällen pro Jahr kommt dann aus dem Lektorat jemand auf Autorinnen und Autoren zu. Also entweder ich oder meine Kolleginnen. Die Themen, die besprechen wir dann auch in unserer wöchentlichen Showfix-Runde. Das sind dann oft genau diese Bücher zu aktuellen Anlässen, zu denen wir uns fragen, gibt es da gute Stimmen, die wir bitten können, ein überschaubares Debattenbuch, was interessante Aspekte aus der Geschichtspolitikwissenschaft anbietet, dass wir da eben Personen finden, die die Bücher für uns schreiben. Mhm. Auch wir gucken natürlich uns die Welt an. Und als die Corona-Pandemie startete, habe ich eigentlich direkt begonnen zu überlegen, welche Aspekte könnten interessant sein und wenn ja, welchen Autor könnte man fragen. Und wir haben dann insgesamt 4 Corona-Bücher gemacht. Eines mit Konstanzer Wissenschaftler, ja, von Sven Reichert. Da ging es um die Querdenkerbewegung. Die hat nämlich gleich zu Beginn Vergleiche angestellt und Untersuchungen. Wer verbirgt sich denn hinter diesen Querdenkern? Gibt es da Unterschiede zwischen Baden-Württemberg und Sachsen? Und das floss in einen sehr schönen Band. Mhm. Dann hatte sich gemeldet bei mir Karl Rudolf Korte, Professor für Politikwissenschaft in Duisburg-Essen, den ich über einen anderen Band, eine kollektive Biografie der Bundespräsidenten, das Buch heißt Dichter der Macht, 2 Jahre vorher kennengelernt hatte und hat gesagt, hätten Sie Interesse, wir haben vor, 20, 30 Personen zu bitten, kürzere Beiträge in einem Sammelband zu vereinigen unter der Fragestellung, wie hat sich denn die Pandemie auf die Demokratie und auf das Regieren in der Krise abgezeichnet. Mhm. Oder ich hatte einen Politikwissenschaftler angesprochen, dessen Habil bei uns erschienen war. Da ging es um Ausnahmezustand in der Demokratie in Deutschland von der Weimarer Republik bis heute. Und dann hat Matthias Lemke für uns einen Band innerhalb von einem halben Jahr geschrieben zu der Fragestellung, war das denn alles verfassungsrechtlich jetzt in Ordnung, was so in den ersten 1 oder 2 Wellen passiert. Und so kam es auch dann am Schluss zu dem historischen Buch mit Malte Thiessen, dass ich dachte, ich hätte eigentlich gern eine geschichtswissenschaftliche Darstellung, aber jetzt keine Chronik der Pandemie, wie das dann ein Nachrichtenmagazin machen würde mit vielen Bildern, sondern ich brauche irgendwie einen interessanten Aufhänger.
Ja.
Und da haben wir dann 1-2 Mal telefoniert. Wir kannten uns, weil Malte Thiessen einer der Mitherausgeber der Reihe Historische Studien ist und ich hinter seiner Habil auch schon hier war als Wissenschaftslektor. Wenn er jetzt nicht das übernommen hätte, und er hat das ja grandios gemacht, ein tolles Buch in kurzer Zeit verfasst, was tatsächlich auch jetzt ein Verkaufserfolg wurde, das hatten wir gar nicht so im Blick. Aber die Pandemie hat uns das leider als Gewinn eingebrockt. So kamen wir auf einen gemeinsamen Faden und er hat dann ein tolles Seil aus dem Faden gesponnen. Und es gab auch schon Stimmen, die ihm dann geschrieben haben, das Buch hat mich therapiert. Es hat mich in der Zeit begleitet und ich bin besser über die Einsamkeit, über die Pandemie hinweggekommen. Also an das denkt man jetzt weder als Autor noch als Lektor. Es sind ja diese Debattenbücher, dass man sagen will, man möchte Informationen geben, wie das die Wissenschaft eben macht. Aber natürlich will ich niemandem irgendwie die Debatte X oder gar meine Meinung aufzwingen, sondern ich biete Wissen und die Wissenschaft hat ja geliefert, das hat Christian Drosten und andere sehr gut gesagt. Ummünzen müssen es dann in der Pandemie die Politikerinnen und Politiker, die Behörden und jetzt im Falle von Verlagen eben die Leserinnen und Leser. Mhm. Und im Moment bin ich natürlich aufgrund der schrecklichen Ereignisse in Osteuropa auch schon wieder auf der Suche, könnte ich denn nicht irgendjemanden finden, der einen interessanten Aspekt des Russlandkrieges, Putinskrieges, wie immer man das jetzt auch nennt, auf jeden Fall muss Krieg genannt werden, da eine Stimme zu finden, das könnte auch etwas sein, was mich dann in den nächsten Monaten noch beschäftigt.
Ich weiß nicht, ob das schon kam, weil ich kurz weg war. Wir haben uns ja auch im Endeffekt über Twitter kennengelernt und das können wir über ganz viele Gäste sagen. Und du nutzt ja auch Twitter beruflich und was ich unglaublich schön finde, weil es sind immer einmal am Tag, glaube ich, ein Tweet mit einem Ausschnitt, der irgendwie zufällig kommentierend ist. Heute waren es wir übrigens, was mich sehr gefreut hat. Was hat dich zu Twitter motiviert und wie ist vielleicht auch ein Arbeiten mit Twitter?
Ja, das ist super interessant, weil bei Twitter bin ich, glaube ich, seit 2012 ungefähr. Und am Anfang habe ich das so als Newsfeed genutzt und fand das dann gar nicht spannend und habe meinen Account stillgelegt. Und vielleicht so vor 5 Jahren habe ich mal begonnen zu gucken, nach einer Wiederbelebung des Kontos? Wer ist denn da im Bereich Wissenschaft so unterwegs? Mhm. Was machen da die Personen? Also das ist auch so ein bisschen Scouting, was bewegt sich draußen? Auch Podcasts, das, was ihr so toll macht, gibt es ja noch nicht seit Jahrzehnten, sondern man merkt, plötzlich kommen andere Anbieter. Früher waren das die Rundfunkstationen, dann die Zeitungen, die FAZ, die habe ich zum Beispiel abonniert, oder die Süddeutsche. Jetzt ist auch der Campus Verlag mit einem Wissenschaftspostcard meiner tollen Kollegin Miriam Schellbach mit am Start. Also da hat sich ja wahnsinnig was getan in der digitalen Welt und auch bei Twitter. Und ich habe dann gemerkt, schwuppdiwupp, ich hatte dann mal so 100 Personen im Kreis der Followerinnen und Follower. Und dann war mal wieder ein Jahr lang nichts bei Twitter für mich. Mhm. Und mit Beginn der Pandemie habe ich natürlich die Frage gehabt, wenn ich niemanden mehr treffen kann auf dem Historikertag bei Tagungen, wie bleibe ich denn in Kontakt und wie baue ich denn das Netzwerk aus? Und habe dann, als ich gesehen habe, relativ viele dieser Personen aus der Geschichtswissenschaft haben geschrieben, stay at home, flatten the curve, Vergleiche zwischen der spanischen Grippe und heute. Auch mal begonnen, einmal am Tag, wie du sagtest, ein Bild, ohne dass man mich sieht, zu zeigen und da einen netten, witzigen, interessanten Spruch dazu zu schreiben und einfach mal zu gucken, auch hier wieder der Mäander und das Experiment, was da passiert. Das ist bei so einem kleinen Familienunternehmen wie dem Campus Verlag möglich, ohne dass ich jetzt eine große Kommission gründe. Also große Unternehmen würden dann da sagen, oh, wir erkennen, eine Pandemie ist da, wir sehen niemanden, was machen wir denn jetzt? Und wenn man wie bei Campus 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, dann macht man halt mal so und zeigt auch mal der Presse das. Ich mache das ja unter meinem privaten Account, aber mit einem Label, dass man klar erkennt, von welchem Verlag der Lektor kommt. Die haben mich beraten, dadurch wurde das besser und habe dann eben so mit Versuch und Irrtum, sieht ja dann ein unmittelbares Feedback, liken das die Leute, retweeten das die Leute, was kommt gut an. Ich habe gemerkt, mit Verlosungen, mit Fragen erreicht man mehr Retweets und mehr Likes als mit hier hat der Lektor heute aus einer blauen Teetasse Spitzwegerichtee getrunken. Aber auch da versuche ich irgendwie abwechselnd zu sein. Also es ist ja nichts Abtörnenderes als das, was viele andere Unternehmen machen. Hier das neue Produkt XYZ noch toller, noch besser, noch wohlschmeckender. Sondern es muss also ganz authentisch sein, das ist auch echt, also das ist nie gestellt. Ich versuche eben ein Potpourri aus der Werkstatt zu zeigen, also was macht der Lektor so, da kommt mal, hier ist die Vorschau oder hier wird das Cover zum Druck, die Klavierwelten von Claudius Taub geht jetzt zum Druck. Das heißt, ich mache natürlich auch die Bücher sichtbar und hoffe auch auf Sichtbarkeit und auf Wahrnehmung. Und ich habe gemerkt, es ist für mich auch wichtig, weil es ordnet den Alltag, also eins am Tag und nicht wahllos 12 oder 15, was manche ja auch machen, sondern eines, das morgens ein bisschen überlegen, was könnte das dann heute sein. Meistens mache ich es in der Mittagspause und ich habe dann gemerkt, als zweites entsteht für mich auch eine Chronik. Also ich bin ja auch ein Stück noch Historiker und ich kann jetzt die Tweets der letzten 2 Jahre angucken und habe 300-400 Tweets gemacht, also immer nur an Arbeitstagen und sehe dann, was war heute vor einem Jahr. Könnte ich jetzt bei Twitter nachgucken. Also auch so als Self-Empowerment ist für mich durchaus wichtig, denn wenn man allein im Homeoffice, ich habe es ja gut, keine Kinder, viel Platz, gute Internetverbindung, wenn man das hat, kommt natürlich niemand und sagt, willst du jetzt mal zum Essen gehen oder mach jetzt mal Schluss, siehst du gar nicht, dass es draußen dunkel ist. Man ist in den Aufgaben, die ja toll sind, wahnsinnig viel Spaß machen, so vertieft, dass man seine Happen, seine Einheiten braucht. Und dafür habe ich eben meine Rituale eingeführt, also immer mit dem LAN-Kabel arbeiten und raus und reinstecken, das ist dann der Beginn und das Ende. Danach den Laptop zuklappen, nicht offen stehen lassen, einmal am Tag einen Espresso trinken. Mm. Oder eben dann, wenn der Wecker geklingelt hat, zu denken, jetzt kommt aber endlich der heutige Tweet. Manchmal ist es noch morgens, manchmal abends. Mm. Mittlerweile habe ich tatsächlich so über 1000 Personen, die mir folgen,
ja, ja.
Und habe tatsächlich, also ich würde mal sagen, vielleicht so 5 bis 6 sehr gute Manuskripte auch zu uns gelockt. Also entweder weil Leute twittern, dass die Promotion abgeschlossen ist oder die Disputation jetzt gerade erfolgreich lief. Und wenn das Thema dann passt, dann gucke ich eben mal im Internet nach dem Namen und der Person. Und wenn mich das anregt, kann ich ja mal eine Initiativanfrage stellen. Oder andersrum kriegt man ja über Twitter im Netzwerk auch Infos. Wer kennt eigentlich was? Oder habt ihr schon die tolle Vorlesung von Alex gehört? Das war Alexander Thiele, der in der Corona-Zeit vor dem leeren Hörsaal stand und dachte, gut, dann als öffentlich bezahlter Wissenschaftler schaffe ich mir ein Mikro an und dann mache ich einen Podcast aus der Vorlesung zur Verfassungsgeschichte der Neuzeit und das wurde dann von Hedwig Richter, Birte Förster geliked und kam so zu mir, so habe ich geguckt, was ist denn das, habe mal Folgen angehört. Fand das gut, habe ihn angeschrieben und am Schluss, nach einem halben Jahr, hatten wir dann das Buch zur Vorlesung oder zum Podcast bei uns bei Campus.
Großartig.
Meine Corona-Vorlosung, da spende ich 1-2 Bücher im Monat. Auch das ist super. Man sieht, wenn man das ein Jahr oder länger macht, welche Bücher kamen denn super an.
Ja.
Und andersrum komme ich auch darüber wieder in Kontakt mit Autorinnen und Autoren. Und es gibt sicher Personen, die den Lektor at Home schon mal über die Verlosung kennengelernt haben. Auch ich habe ja schon nach Neu-Ulm, meine ehemalige Schul- und Wohnstadt, mal was geschickt und war dann ganz verblüfft, weil in der Regel geht das nach Berlin oder Göttingen oder Freiburg, aber ich schicke überall, auch nach Ulm oder Neu-Ulm, sehr gern.
Ja, es war auch großartig. In Verbindung mit einem da kam danach, glaube ich, das war sehr schön.
Ja.
Generell, also du hast es schon angesprochen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewegen sich auf Twitter und schaffen so Sichtbarkeiten, aber auch im Endeffekt Absatzmöglichkeiten, um kurz das große Fass aufzumachen. Wissenschaft und Öffentlichkeit, siehst du auch in deiner Rolle als Lektor oder als Wissenschaftsvermittler größere Notwendigkeiten, sich da einzubringen oder wie beobachtest du das?
Also ob es jetzt eine Notwendigkeit ist, weiß ich nicht, aber es ist für mich als Job, als Mission, wenn man pathetisch sprechen will, als Lektor für den Campus Verlag wichtig, dass wir diese Stimmen entdecken und sichtbar machen. Also das ist ja das, was ein Verlag mit den Büchern auch macht und das passiert dann begleitend auf Twitter, im Bereich der Wissenschaft weniger auf Facebook oder ja, Instagram gibt es schon auch Versuche, aber da läuft es natürlich mehr über das Bild und wenn man untereinander diskutiert und sagt, kennst du eigentlich auch schon das, was der über das geschrieben hat, da ist Twitter eigentlich exzellent und ja, glaube ich, auch kaum eine Institution, unabhängig jetzt mal von Verlagen, also historische Seminare oder der Historikertag oder hatte ich neulich mal zu einem Zentrum, was neu gegründet worden ist, was sich mit der Geschichte der Katastrophen in Heidelberg jetzt die nächsten Jahre auseinandersetzt. Auch die twittern natürlich und von daher ist das eine super Börse, um Input zu erhalten und um nachher wieder Output zu machen.
Mhm.
Man kann vielleicht auch mal einen Shit oder einen Candy Storm abkriegen. Klar, das muss man dann auch wissen und aushalten und managen. Glücklicherweise, toi toi toi, lief beim Lektor at Home im Moment alles rund. Aber ja, das ist schon eine super Plattform, um zu entdecken und zu zeigen, zu animieren, anzuregen, zu informieren. Aber es ist eben für uns eher ein Beiboot und jetzt die Hauptaufgabe. Die ist tatsächlich, eine bestimmte Anzahl von Dissertationen, Habilitationen, Tagungsbänden im Jahr zusammen mit den Herausgeberinnen und Autoren zu verlegen.
Wir haben mit unseren Gästen immer mal wieder über das Zusammenspiel von Geschichte und Politik gesprochen, also mit Christiane Reinicke zum Beispiel zum Thema Migration oder auch eben mit Malte Thiessen, wenn es um Corona ging oder die Impfpflicht. Du arbeitest ja in dem Wissenschaftsprogramm Geschichte und Politik. Wie würdest du denn den Zusammenhang der beiden Felder beschreiben oder wo grenzen die sich vielleicht auch voneinander ab?
Das war jetzt bei dem Buch von Malte Thiessen auf Abstand eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie eine der ersten Fragen, die wir diskutiert haben. Denn er schreibt ja als Historiker, wenn auch als Zeithistoriker, über ein Thema, was zum Zeitpunkt des Verfassens des Manuskripts noch gar nicht abgeschlossen ist. Und das ist ja eine ganz klassisch unhistorische Arbeitsweise. Die Historiker berichten dann in der Regel erst dann, so allmählich, wenn die Archive sich öffnen, also nach Jahrzehnten, nach Ende einer Tätigkeit. Da sind jetzt die Politikwissenschaftler oder die Soziologen näher dran an ihrem Beobachtungsfeld und die sind es gewohnt, aktuellere Strömungen auch parallel zu berichten, zu analysieren, entsprechende Bücher, Aufsätze zu verfassen. Und da kommt es natürlich bei uns, bei Campus, uns entgegen, dass wir auch die Politik und die Sozialwissenschaft haben. Das heißt, ich suche natürlich gerade im Bereich Geschichtswissenschaft sehr gerne nach Büchern, die sozialwissenschaftlich orientiert sind und andersrum auch im Bereich Sozialwissenschaften nach Büchern, die durchaus auch historisch orientiert sind. Also jetzt in die Politik eingreifen in dem Sinne, dass ich mit den Corona-Büchern irgendwelche Gesetzgebungen, Behördengänge hätte verändern, beschleunigen, verlangsamen wollen, das mache ich natürlich nicht. Aber natürlich wurde zum Beispiel, wenn ich das richtig weiß, das Buch Coronakratie im Schloss Bellevue zur Kenntnis genommen.
Ja.
Das heißt, die Leserinnen und Leser, das sind natürlich manchmal politisch Handelnde. Also Kanzlerin Angela Merkel hat sich damals zum 60. Geburtstag Jürgen Osterhammel gewünscht als Festredner, weil, so habe ich es mal gelesen, sie, als sie im Bett liegen musste wegen einer Beckenverletzung, Beckenbruch, die Verwandlung der Welt gelesen hat und da wie viele andere auch fasziniert war und so dann überhaupt den Autor kennengelernt hat.
Verwandlung der Welt wäre natürlich eine Antwort. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Welches Buch hättest du denn gerne lektoriert, was woanders dann erschien?
Darauf fällt die Antwort sehr schwer, weil es gibt natürlich in jedem Jahr in deutschen Verlagen, glaube ich, fast 100.000 Novitäten, die als Neuerscheinungen kommen da. Also den Überblick zu bewahren, ist schon mal sehr schwierig. Natürlich ist es jetzt auch schwer zu sagen, also das hätte ich gern gemacht und ich habe es aber nicht bekommen und warum. Aber natürlich ist die Verwandlung der Welt ein Buch, das ich in vieler Hinsicht schätze. Obwohl ich eigentlich eher persönlich zu dünneren Büchern bleibe. aber die Verwandlung der Welt ist natürlich schon ein großartiger Entwurf und ein tolles Buch. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was war das so in den letzten 10, 20 Jahren, dann ist das aus verschiedenen Gründen schon unter den Top 5. Aber auch alles, was Barbara Stolberg-Grillinger zum Beispiel macht, ist großartig. Also egal, ob das jetzt eine Biografie ist oder beim Campus Verlag hat sie in der Reihe Historische Einführung mal einen Band zu den Ritualen gemacht oder des Kaisers alte Kleider. Also man sieht schon, der Lektor schätzt Bücher, die sich jetzt vielleicht nicht an die Personen richten, die im ersten Semester studiert, sondern die schon eine gewisse Bibliothek ausgelesen haben. Was jetzt nicht gegen die anderen Bücher natürlich spricht, aber klar, man ist da Experte, Profi, da erkennt man eben so eine Qualität auch des Textes und jetzt die beiden Personen, die können ja auch sehr gut schreiben und haben ja auch schon für ihre wissenschaftliche Prosa die entsprechenden Preise.
Ja.
Also das Vermittlung, das, was mir ja von Anfang an auch wichtig war, das Wissen des Studiums an eine breitere Allgemeinheit zu vermitteln, das schaffen die beiden ja durch ihre Sprache, so wie viele andere Historikerinnen und Historiker. Obwohl die natürlich, und das höre ich immer wieder, umstellt sind von Bürokratie, von Universität, von Drittmittelakquise. Da würde ich sagen, das ist sicherlich ein ganz großes Manko, dass derartige glänzende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, wie das in den 80ern, glaube ich, noch war, sonst hätten Wähler, Winkler, Gall und die anderen weißhaarigen Herren waren das damals ja ausschließlich, nicht in jedem Jahr so ein 600-Seiten-Buch, was dann alle lesen mussten, vorliegen.
Ja.
Das war schon nochmal ein anderer Wissenschaftsbetrieb.
Du hattest vorher schon angesprochen, dass vielleicht ein Buch zum Thema Osteuropa oder der Krieg in der Ukraine vielleicht kommen wird. Kannst du noch eine Vorschau geben, was dieses Jahr an Geschichtsbüchern erscheinen wird im Campus Verlag oder in welche Richtung das vielleicht geht?
Ja, wobei wir haben ja immer sehr viele Richtungen. Also in der Geschichtswissenschaft, würde ich jetzt mal sagen, hat Campus Schwerpunkte zum einen in der Globalgeschichte, in der Geschlechtergeschichte, in der historischen Anthropologie, generell in, wie gerade schon genannt, in Feldern, die so über die klassische Geschichtswissenschaft ein bisschen hinaus blicken. Und natürlich haben wir dann auch unsere Reihen, also so neu ist ein bisschen dazugekommen, die neuere Militärgeschichte oder alles, was so mit Religion, Theologie, Religionswissenschaft zu tun hat. Da bin ich auch am Überlegen und da haben wir jetzt gerade einen Vertrag geschlossen mit zwei Personen, die dann im Herbst 2023 ein Buch schreiben für uns. Das heißt, da gibt es natürlich auch immer so als Überlegung des Lektors, wo gibt es noch Felder, die vielleicht brach sind, wo lahmt möglicherweise die Konkurrenz, wo könnte ich noch mal was anbieten, wo kann man vielleicht auch Stimmen, die im Moment nicht zu den Leitwissenschaften in den Medien zumindest zählen. Das sind aus meiner Sicht heute ziemlich klar die Sozialwissenschaftlerinnen und die Personen, die Masehi, Rosa, Recknitz, Bude heißen, die kennt man, die sind im Feuilleton vertreten. Die Historikerinnen und Historiker sind das eher nicht mehr. Oder vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Die Theologinnen, die sind es gewiss kaum noch. Und das war ja in den 50er, 60er Jahren anders. Vielleicht, weil es da auch eben diese ganz großen Stefan-George-haften Personen gegeben hat. Aber da kann man ja mal überlegen, ob da nicht das eine oder andere auch beim Campus Verlag anlandet. Natürlich suche ich jetzt keine Manuskripte von Josef Ratzinger. Aber Personen, die Sozialethik oder die Fragen der Armut und der Ungleichheit aus der Warte des Sozialkatholizismus beleuchten, die wären bei Campus dann willkommen. So, jetzt muss ich aber wieder zurück an den Anfang. Die Frage war ja, welche Bücher kommen denn? Ja. Genannt wurde ja gerade die Klavierwelten, also eine Globalgeschichte des Klaviers von Claudius Torp. Da hatten wir den ersten Kontakt in Paris bei einem Globalgeschichte-Kongress und an einem Sonntagmorgen unter dem Dach eines Kollegs hat der Autor berichtet über sein Projekt, wie das dann eben so ist bei so wissenschaftlichen Tagungen. Und deshalb fehlen genau diese Tagungen mir ja so sehr. Und da ist dann am Schluss nach mehreren Jahren des Wartens, des Begleitens jetzt das Buch erschienen. Es liegt offenbar auf meinem Schreibtisch in Frankfurt, an den ich morgen zurückkehre. Und da werde ich das Buch das erste Mal in Händen halten. Es liegt da auch eine Biografie von Waltraud Rupp von Brünneck, einer der ersten Bundesverfassungsrichterinnen, von einem Juristen, Fabian Michel, der es super schafft, in diesem Buch Zeitgeschichte mit Geschlechtergeschichte und einem Panorama, wie hat man denn von der Weimarer Republik an Rechtswissenschaft studiert, wie hat man es dann als Frau geschafft, eine so hohe Position im Getriebe der Rechtsprechung einzunehmen und wie hat man das einzuordnen in die Zeitgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also dieses Buch wartet offenbar auch auf mich. Gerade erschienen ist von Frank Engehausen eine Alltagsgeschichte des Nationalsozialismus in Heidelberg. Frank Engehausen und ich kennen uns eigentlich schon seit Studien. Tagen, die Wege gingen dann auseinander und da kam der Kontakt, dass der Autor mich gefragt hat, hättest du nicht Lust an diesem Buch? Ich habe im Archiv entdeckt 50, 60 Fälle von Kriminalität, die aus heutiger Sicht keine Kriminalität sind, weil sie möglicherweise Widerstand gegen eine Diktatur sind. Also jemand schimpft auf ranghohe NS-Personen, Partei Bonzen und wird deshalb angeklagt, denunziert, vor Gericht gestellt. Jemand verkauft Parteiabzeichen, ohne die Genehmigung dafür zu haben. Solche Fälle wurden dann in Heidelberg begangen, in Mannheim vor Sondergerichten verhandelt, und aus den Akten lässt sich so eine kleine Alltagsgeschichte sortieren, dann mit einem Stadtplan, den wir hier von der Stadt Heidelberg netterweise dafür bekommen haben, angereichert und sortiert, nicht chronologisch, sondern nach Adressen.
Ah ja.
Das heißt, die einzelnen Fälle sind nicht Jürgen Hotz hat das und das gemacht, das kommt dann schon im Fall. Und wie ist es ausgegangen, kommt auch im Fall, aber sortiert wäre ich nach meiner Adresse, die ich jetzt hier nicht nenne. Oder wir werden demnächst haben eine Geschichte der Inflation in Deutschland zwischen 1914 und so der mittleren Weimarer Republik von Sebastian Teupe. Möglicherweise ja ein Buch, was, wenn das erscheint, auch ein gutes Timing hat und ich gern auf dieses Timing verzichten hätte. Wir haben gerade mit Jürgen W. Falter eine weitere schöne Untersuchung zu den Beitrittsmotiven späteren NSDAP-Mitgliedern gemacht, was im Moment gerade sehr gut nachgefragt wird. Wir werden eine Globalgeschichte der Kohle haben, auch unter Wissensgeschichte und transnationaler Geschichte von Helge Wendt. Ich habe ein Band auch hellsichtig angenommen, eine Darstellung der Außenpolitik von Otto von Bismarck bis Olaf Scholz von einem Politikwissenschaftler vor einem Dreivierteljahr. Und das Thema hat jetzt spätestens nach der Zeitenwende-Rede, die in dem Buch dann auch schon vorkommen wird, Fahrrad aufgenommen. Der Autor beschreibt das Ganze unter dem meteorologischen Label. Also wann war Deutschland im Windschatten? Also zum Beispiel nach 1945. Und wann hat Deutschland mit den außenpolitischen Akteuren, Reichskanzler, Bundeskanzler, Auswärtiges Amt, den Platz an der Sonne gesucht? Eine politikwissenschaftliche Analyse, aber eben auch historisch unterfüttert. Das, was mir für den Campus Verlag so gut gefällt. Und wir werden zwei Bücher haben zur AfD. Das eine ist jetzt kurz vor Drucklegung. Ich erwarte stündlich die Druckfreigabe von Wolfgang Schröder aus Kassel und seinem Team. Da geht es darum, wie die AfD in der Zivilgesellschaft verankert ist. Also in Sportvereinen, in Kultureinrichtungen, in Kirchen, in Gewerkschaften. Die haben da eine ganz tolle Untersuchung dazu gemacht. Und ein Schüler von Wolfgang Schröder, Johannes Hilje, wird bei uns ein Buch über die Social-Media-Kampagnen, das interessiert euch bestimmt, der AfD bringen. Seine Dissertation, die wir so ein bisschen noch umarbeiten, damit es etwas geschmeidiger wird. Und der kann zeigen, dass es der AfD gelingt, so eine Geschichte aus wir und ihr, also drinnen draußen zu stricken und das durch Optik, durch Ansprache auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter sehr glaubhaft rüberzubringen und dadurch Wählergruppen, Sympathisantengruppen sehr gut zu erreichen und zu halten. Und so als Highlight würde ich sagen, gibt es noch einen Band, der aus einer Ringvorlesung hervorgeht. Ich wollte nämlich, oder ich war auf Suche nach Texten, die so die neue Debatte über das Kaiserreich, war es eher modern, war es eher traditionell, neu beleuchten. Und da hat Birgit Aschmann mit Monika Wienfort an der HU in Berlin eine Ringvorlesung gehabt. Und da machen wir jetzt im Prinzip einen erweiterten Band zu dieser Vorlesung. So entsteht, glaube ich, ein sehr schönes Buch zur Einordnung des Kaiserreichs in der Geschichtswissenschaft.
Sehr spannend. Ich werde meinen Bankberater anrufen. Das wird ein hartes Jahr.
Ja, es gibt ja demnächst wieder Verlosungen. Also an Ostern geht es wieder los.
Was liest du denn zurzeit persönlich? Beziehungsweise wir haben seit Malte Thiessen die Alliterationsfrage Bier und Buch. Also welches Buch liest du und welches Bier passt da dazu?
Also da würde ich jetzt sagen, ich trenne strikt den Konsum von alkoholischen Getränken, von der Lektüre. Und zwar nicht nur als Lektor at home in der Arbeitszeit, sondern auch darüber hinaus. Also, dass ich tatsächlich Bier zum Buch trinke, das passiert wahnsinnig selten. Und was ich natürlich lese, ist immer eine sehr, sehr große Spannbreite. Also ich habe im Schnitt wahrscheinlich immer zwischen 10 und 20 Neuerscheinungen aus den einschlägigen Sachbuchverlagen aus München und anderswo, Berlin, auf dem Tisch. War heute in der Mittagspause in der Universitätsbibliothek Heidelberg, habe Gelesenes zurückgegeben, habe wieder ein neues Lesefutter geholt. Das sind dann aber oft die Dinge, die man auch in Buchhandlungen auf den Tischen sieht. Oft lese ich so ein bisschen zeitversetzt. Dann gucke ich natürlich, dass ich zu den Themen, wie jetzt damals die Corona-Pandemie oder jetzt im Moment Osteuropa, dass ich mich da anfüttere. Das muss aber nicht immer nur Lektüre sein. Das kann auch Podcast sein, das kann auch Twitter sein, das können andere Zeitungsartikel sein. Das heißt, da ist es natürlich gut, man hat den Puls am Zeit. Auch das Fernsehen, ab und zu mal Input. Also nicht nur, dass wir es dann immer mal wieder schaffen. Auch jetzt bei Malte Thiessen ist es gelungen, ARD, Heute Journal, Blasberg war der ja also wirklich sehr präsent und hat die Stimme der deutschen Geschichtswissenschaft auch sehr gut vertreten. Und bei Blasberg hat man tatsächlich den ganzen Juristinnen und Journalisten angemerkt, dass diese Note, es gab ja schon mal in der Menschheitsgeschichte Pandemien und Seuchen, dass die mit sowas noch nie konfrontiert wurden. Die sind nämlich umstellt von Behörden und Verwaltungskram. Und da hatte ich tatsächlich, soweit man das am Fernsehen sehen kann, ganz große Augen plötzlich gesehen. Aha, sowas gibt's. Und natürlich ist es für uns jetzt als Historikerin oder als Historiker gang und gäbe, das immer mitzudenken und dann zu sagen, guck mal, was könnte man denn auch lernen aus dem für die aktuelle Situation? Vielleicht fragt ihr ja nachher noch nach dem Buch, was ich gerne noch redigieren würde. Also nicht nach dem, was ich gerne redigiert hätte, sondern so prospektivisch. Da würde ich sagen, mich würde mal wahnsinnig interessieren, eine wissenschaftliche Untersuchung. Frage hier an die Podcast-Hörerinnen und Hörer, kennt jemand das? Dann bitte gern an den Lektor at home melden oder an euch. Wie war das dann mit den sozialen und psychologischen Auswirkungen der spanischen Grippe von 1918-19. Ich wage hier mal die These, dass diese Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, spätestens Mitte der 20er Jahre zu Konstellationen geführt haben, die zu einem Erstarken von politischen Bewegungen geführt hat, die niemand gerne haben möchte. Also Jürgen W. Falter hat in den Publikationen, die bei uns verlegt wurden, immer sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass die Wählerinnen und Wähler und die Mitglieder der NSDAP nicht die Personen waren oder nicht in erster Linie, die im Schützengraben gestanden sind, sondern die, die den Krieg als Kinder erlebt haben. Und wir haben ja jetzt hier eine große Gruppe von durchaus traumatisierten Kindern, auch in meinem eigenen Umfeld, die dann ganz banale Alltagssituationen, ich gehe jeden Tag in die Schule, nicht mehr über Monate lang aufrechterhalten konnten. Also was hat das dann für Auswirkungen? Da gab es Kinder, die nie bislang jemanden zum Kindergeburtstag eingeladen haben. Natürlich gibt es auch Kindergeburtstage historisch noch nicht so lange und man kann auch ohne Kindergeburtstag vielleicht leben, aber dort werden ja soziale Handlungen auch eingeübt. Und wenn das über eine lange Zeit ausfällt, aus guten Gründen, dann hat das natürlich Auswirkungen, bis hin zu Erfahrungen von politisch Handelnden. Also das wäre so ein Thema, was mich auch umtreibt, was dann aber tatsächlich ja für jemanden ein Promotions- oder Habilitationsthema sein muss. Da suche ich jetzt keine Autorin und Autor in erster Linie für einen Buchhandelstitel. Dafür ist dann das Thema doch erstmal sehr speziell. Ja. Und ansonsten, neben diesen 20 Sachbüchern aus dem Bereich Geschichtspolitik, Sozialwissenschaften lese ich natürlich auch das, was viele andere lesen, nämlich Belletristik. Da bin ich eher klassisch unterwegs. Also wir haben ja vorher schon mal den Namen Homer und Odyssee gehört. Also ich lese dann eher das, als jetzt irgendwie eine neuere Autorin in deutscher Sprache, die gerade gehypt wird. Oder ich lese auch wenige Kriminalromane. Meine persönliche Lektüre-Neigung ist dann eher so die klassische Weltliteratur. Mhm. Auch die Odyssee mal in einer anderen Übersetzung oder im Original. Also ich kann jetzt nicht Altgriechisch, aber manche Sprachen kann ich so, dass ich mich auch an das Original rantraue. Und dann ja manchmal sogar so weit gehe, wie im Intro zu hören, dass ich das Original versuche, bei Gedichten, bei kürzeren Texten ins zeitgemäße Deutsche zu übertragen. Also das ist so ein kleines, skurriles Hobby, was ich so pflege. Das heißt, da lese ich in der Pandemie so richtig nochmal mit Schwung Gedichte. Also ich habe zu den Ritualen, die ich als Lektor at Home eingeübt habe, aufgenommen, jeden Tag 1, 2, 3 Gedichte zu lesen. So morgens zum Start oder in der Mittagspause so zum Refresh, das hat mich jetzt sehr, sehr begleitet.
Lektor at Home ist vielseitig.
Ja, spannend, was auch jeder sich irgendwie für Mechanismen angeeignet hat in dieser Corona-Zeit. Genau, dann kommen wir zu unserer letzten Frage traditionell. Was war 1917?
Da habe ich mich erstmal gefragt, was das denn für eine Frage ist, wenn ich mir die Rückfrage erlauben darf. Also eine super Frage erstmal, egal ob zum Einstieg oder zum Ausstieg. Aber natürlich ist jetzt das Jahr 1917 erstmal weit weg. Und als Lektor at Home denkt man, wollen die mich da irgendwie aufs Glatteis führen, eine Falle. Und ich sage dann als Historiker irgendwie was im Jahr 1918 stattgefunden hat. Und schon kriege ich morgen den Shitstorm aller meiner Autorinnen und Autoren und sagen, wussten sie nicht, dass der Erste Weltkrieg 1918 endete und nicht 1917. Das heißt, ich habe natürlich recherchiert. Und zwei Antworten. Aus naheliegenden Gründen fällt natürlich der Blick sofort wieder nach Russland und Ukraine. Also Februarrevolution, Lenin kommt wieder nach Russland, Oktoberrevolution. Auch nach dem damals geltenden, in Russland geltenden gregorianischen Kalender, glaube ich, alles noch bis Ende des Jahres 1917. Ukraine wurde, glaube ich, auch damals selbstständig oder hatte die erste Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Das sind so Sachen, auf die der Blick beim Blättern sofort gefallen ist. Aber auch da ist es ja im Moment sehr gebrandeter Blick, der was einen sehen lässt, was vielleicht nächste Woche hoffentlich, vermutlich noch nicht, aber vielleicht in 3 Jahren schon wieder ein ganz anderer Blick ist. Und wenn wir das Interview in 5 Jahren wiederführen würden, würde ich die Frage vielleicht anders beantworten. Ich selbst habe aber auch eine kleine Nebenantwort für mich gefunden, nämlich eine persönliche. Im Jahr 1917 wurden meine 4 Großeltern 12, 11, 9 und 8 Jahre alt.
Aha. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gern. War klasse mit euch.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse. houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.